langsam gelernt, die Maske hinten reinzustecken. Dann kann man sie nämlich danach auch mit runternehmen, muss nicht jedes Mal nochmal hochlaufen. Ja, freue mich, euch zu sehen. Bin gespannt auf die Predigt und möchte gerne noch ein Gebet davor sprechen. Ja Gott, ich möchte danken, dass du heute Morgen auch hier bist und zu uns sprechen möchtest, bei uns tief im Innern ankommen möchtest. Und ich möchte dich auch bitten, dass die Worte und dieser Text, den wir gerade gehört haben, irgendwie bei uns ankommen kann, uns ansprechen kann. Hilf, dass die Gedanken irgendwie zielführend sind. Amen. Ja, wer die beiden letzten Predigten mitbekommen hat, der weiß, dass wir uns aktuell mit Glaubenssätzen auseinandersetzen. Also mit Annahmen über uns selbst, über das Leben, auch über Gott, mit denen wir so bewusst oder unbewusst durchs Leben gehen. Wir sind in dieser Predigtserie mit einem Text aus einer Rede von Jesus gestartet, in die auch unser heutiger Text hineingehört, nämlich die Feldpredigt, so wird sie bei Lukas genannt. Und wir finden bei Matthäus eine ganz ähnliche Rede, sicher noch bekannter, nämlich die Bergpredigt. Und die These, die ich in der ersten Predigt so herausgearbeitet habe, war die These, dass wir alle Glaubenssätze haben, die tief in uns drin sind, die geprägt sind von Erfahrungen, von Familie, Freunde, Kultur, vielleicht auch Kirche, Gesellschaft, und dass diese Glaubenssätze ganz entscheidend sind, ob wir uns im Leben, ob es uns im Leben selbst gut gehen wird oder nicht, und auch, ob wir gute Auswirkungen haben auf die Menschen um uns herum. Haben wir gute, gesunde Glaubenssätze, die, man könnte sagen, der Realität entsprechen, dann können wir daraus Kraft ziehen, dann kommen wir ein Stück weit auch durch schwierige Zeiten hindurch, dann macht uns das zu Menschen, die ihrem Umfeld gut tun. Haben wir schlechte, ungesunde Glaubenssätze, dann laufen wir damit immer wieder gegen die Wand und hinterlassen auch in unserem Umfeld eher Schaden, als dass wir anderen gut tun. Letzte Woche haben wir über den Glaubenssatz, damit es mir gut geht, muss ich möglichst viel Kontrolle haben, gesprochen. Und heute geht's eben weiter mit diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Und wir kommen mit diesem Text zu einer Grundüberzeugung, die, glaube ich, so tief bei uns eingegraben ist, so tief in uns drin sitzt, aufgrund der Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Zumindest die allermeisten von uns sind in der westlichen Kultur aufgewachsen, dass wir nicht mal realisieren, dass es ein Glaubenssatz in uns drin ist. Unser Leben ist so tief davon geprägt und bestimmt, dass wir gar nicht merken, dass man sein Leben auch anders leben könnte, es anders betrachten könnte, es anders angehen könnte. Und zwar geht es bei diesem Glaubenssatz um das Thema Glücklichsein. Arndt hat es schon mit dem Begriff Glück angeteasert. Es geht um Glücklichsein, um unsere Vorstellung vom guten Leben, und es geht um Schmerzen. Viel mehr will ich im Intro eigentlich noch gar nicht dazu verraten, sondern mich jetzt gleich mit euch auf die Suche nach diesem Glaubenssatz machen. Doch bevor ich dazu komme, noch eine kleine Nebenbemerkung. Die Predigt ist heute nur die Hälfte. Nur die Hälfte. Ich habe die Predigt aufgeteilt, weil ich gemerkt habe, dass es wichtig ist, sich etwas ausführlicher damit so auseinanderzusetzen, was eigentlich unsere moderne Generation oder auch unsere Kultur, auch wir selber oft glauben. Und deswegen beschäftigen wir uns heute auch nur mit dem zweiten Teil von diesem Text, sozusagen mit dem negativen Teil des Textes, und kommen dann erst nächste Woche zu diesem ersten Teil und auch zu der Alternative, die Jesus dann anbietet und vorstellt. Das heißt, die Predigt könnte heute ein bisschen unbefriedigend, vielleicht auch ein bisschen deprimierend sein. Aber es gibt Hoffnung, nächste Woche geht's weiter. Also geht einfach mal die Reise mit. Und vielleicht ist es ja sogar gut, mal eine Woche wirklich nur in diesem zweiten Teil, in diesem negativen Teil des Textes zu verweilen. Für heute habe ich so zwei Abschnitte. Zunächst gehen wir eben auf die Suche nach unserem Glaubenssatz. Und dann im zweiten Schritt schauen wir uns eine Strategie zum Unglücklichsein an. Die Suche nach unserem Glaubenssatz und eine Strategie zum Unglücklichsein. Steigen wir ein. Wenn wir unseren Glaubenssätzen auf die Schliche kommen wollen, also den Überzeugungen, die tief in uns drin sind, die uns wirklich antreiben, dann ist so der einfachste Weg, den wir gehen können, die Bergpredigt zu lesen. Ist jetzt kein Scherz, meine ich tatsächlich ernst. Denn in der Bergpredigt Jesu finden wir ständig irgendwelche Aussagen, über die wir stolpern. Über die zumindest ich persönlich stolpere. Vielleicht ist für dich alles klar. Ich jedenfalls merke bei diesen Aussagen, dass ich die intuitiv anders treffen würde. Da regt sich ein gewisser Widerspruch. Man kommt so ins Nachdenken und fragt sich, okay, was denke ich eigentlich zu diesem Thema und warum denke ich das so? Und ich vermute, dass uns das auch bei unserem heutigen Abschnitt so geht, dass die allermeisten von uns beim ersten Lesen denken, also dieser Jesus ist schon ein bisschen bekloppt. Schon ein bisschen bekloppt. Dann holen wir diesen Text jetzt mal verständnismäßig etwas näher an uns ran. Dieser Text hat zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt sind die sogenannten Seligpreisungen. Kommt daher, dass Luther damals das Wort selig verwendet hat, um dieses griechische Wort zu beschreiben. Damals hatte selig eine andere Bedeutung, als wir das heute vielleicht vermuten. Heute wird man wahrscheinlich besser übersetzen mit glücklich sind, freuen können sich oder aber mein Favorit, beneidenswert sind. Beneidenswert sind die Armen, die Hungernden, die Leidtragenden, die Ausgestoßenen. Das heißt, im ersten Abschnitt beschreibt Jesus diejenigen, die zu beglückwünschen sind, die beneidenswert sind, wo wir sagen würden, ha, die haben es getroffen. Und im zweiten Abschnitt, in den Versen 24 bis 26, finden wir dann die sogenannten Weherufe. Auch wieder so ein komisches Wort, ich gebe es zu. Es klingt erstmal so nach dem Motto, oh, wehe, ihr Reichen, ja, ich werde kommen und euch alle platt machen. Klingt so nach Drohung, wenn wir das erste Mal lesen. Aber das griechische Wort, was auch so auf die alttestamentlichen Propheten anspielt, hat eine andere Richtung, und zwar eine, die wir im Deutschen vielleicht eher mit OW wiedergeben würden. OW, ihr Reichen. Es ist weniger eine Drohung, vielmehr eine Mitleidsbekundung. Und damit eben auch dieses Gegenstück zu den Seligpreisungen. Die einen sind die Beneidenswerten, die sich glücklich schätzen können. Oh, wie toll für die. Die können sie freuen. Und die anderen sind die Bemitleidenswerten, wo man denkt, oh nee. Oh nee, das ist ja schlimm. So ein Ausdruck des Schmerzes und des Mitleids, weil klar ist, es wird nicht gut ausgehen. Es wird nicht gut ausgehen. Das sind so die zwei Kategorien hier im Text. Die Beneidenswerten, die Bemitleidenswerten. Und dann fängt an, zählt Jesus auf. Glück finden werden die Armen, die Hungernden, die Weinenden und die Ausgeschlossenen. Das sind die beneidenswerten Menschen. Und die bemitleidenswerten Menschen, die unglücklich enden werden, sind die Reichen, die Satten, die Lachenden, die Beliebten. Und um die Nuancen der Begriffe noch ein bisschen besser einordnen zu können, zwei Anmerkungen. Zunächst das Wort satt. Man könnte vielleicht auch übersetzen pappsatt. Damit ist jetzt nicht einer gemeint, der mal eine Mahlzeit bekommen hat, sondern da geht es um Menschen, die wirklich gesättigt sind. Die nicht nur mal an das Überlebensnotwendige rankommen, sondern die sozusagen Zugang zu allen Genussmitteln haben. Die sich alles leisten können, was man sich wünschen kann. Die ein Stück weit auch im Überfluss leben. Und eine zweite Anmerkung bei den Lachenden, da geht es nicht so sehr um ein fröhliches Lachen, sondern das verwendete Wort hat die Nuance eines überlegenen Lachens. Eines Siegerlachens könnte man auch sagen. Also das sind so die mit 20 anderen Interessenten zur Wohnungsbesichtigung kommen, da reinlaufen und dann so grinsend dabei stehen, sehr selbstzufrieden, weil sie wissen, dass sie dem Menschen, der die Entscheidung trifft, gerade extra nochmal 2000 Euro zugesteckt haben und zack, bekommen sie die Wohnung. Also dieses überlegene, dieses überlegene Lachen. Das heißt, bei den vier Kategorien, die hier genannt werden, geht es um Geldbesitz. Es geht um Zugang zu Genuss, es geht um Erfolg und um sozialen Status, ja, Beliebtheit, Bekanntheit. Und jetzt sagt Jesus, wer das hat, der ist bemitleidenswert. Und wer das nicht hat, der ist beneidenswert. Und ich würde mal sagen, da stolpert man jetzt drüber, oder? Die Zuordnung ist natürlich genau umgedreht zu dem, wie die allermeisten Menschen auf der Welt es sagen würden. Wir alle würden es doch umgekehrt formulieren, oder nicht? Also die Person, die alleinstehend mit einem Minigehalt 3 Kinder durchbringen muss, sich kein Essen gehen oder Urlaub oder Klassenfahrt leisten kann, geschweige denn Zeit dafür hat, dazu noch von allen belächelt wird, vielleicht sogar gemobbt, wir würden sagen, arme Sau. Arme Sau. Jesus sagt, beneidenswert. Irgendwie skurril. Aber das ist noch nicht alles, was, denke ich, für uns sehr verwirrend ist. Da ist noch eine zweite Sache, der wir uns bewusst sein müssen, nämlich, dass im Vergleich zu den Menschen, zu denen Jesus geredet hat, und im Vergleich zu den Menschen, die weltweit gerade auf dieser Welt leben, wir alle sind Menschen dieser zweiten Kategorie. Wir sind die Reichen, auch wenn man wie ich zu viert nur auf 82 Quadratmeter wohnt. Ich armer Mensch. Morgens trinke ich aber fröhlich meinen frisch gemahlenen Kaffee bei angenehmer Raumtemperatur, fahre mindestens einmal im Jahr in Urlaub, habe ein Auto, 5 Fahrräder und so weiter. Ich bin einer von den Reichen. Auch wenn ich natürlich ganz viel nicht habe, was man sich so an Genuss irgendwie noch gönnen könnte, ist zumindest alles in greifbarer Nähe. Essen, Alkohol, Entertainment, Drogen, Sex, man kann sich heute alles besorgen. Es ist nur ein Klick entfernt. Auch wenn ich erfolgreicher sein könnte, ja, was für eine tolle Karriere hätte ich doch machen können. Nein, natürlich, ich bin ein Stück weit auch erfolgreich. Ich habe ein bisschen Erfolg und ich glaube, ihr alle habt das ehrlich gesagt auch. Und ja, manchmal bin ich auch ausgeschlossen aus bestimmten Kreisen unserer Gesellschaft, aber insgesamt habe ich schon eigentlich genug Menschen um mich herum, die mich lieben und bei denen ich irgendwie zu den Beliebten gehöre. Die Reichen, die die Genuss haben, die die Erfolg haben, die die im inneren Kreis sind, das sind wir, das bist du, das bin ich. Und das heißt, was in diesem Text im Wesentlichen passiert ist, dass Jesus Mitleid mit uns hat. Jesus hat Mitleid mit uns. Jesus sagt quasi, oh, ihr seid jetzt echt in das neue Haus mit Garten eingezogen, weil das Projekt gut läuft und genug Geld da ist. Oh, das tut mir jetzt aber echt leid, das muss hart sein. Oder Jesus sagt, du bist mit diesem Gespür geboren, was gut aussieht und die Leute fliegen auf dich. Ja, du stichst so mit deiner Eleganz, mit deinem Charme einfach heraus. Alle anderen sehen neben dir aus wie so das Krümelmonster und fühlen sich auch so. Oh Mann, das muss schlimm sein. Ist echt hart. Oder Jesus sagt, du hast eine gesunde Familie, 2 Kinder, die gut durch die Schule und das Studium kommen. Ihr genießt es miteinander, keine harten Auseinandersetzungen, alles total gut. Oh, das tut mir echt leid. Es muss hart sein. Wie fühlt sich das an, von Jesus bemitleidet zu werden? Wie geht es dir damit? Und das klingt natürlich jetzt ein bisschen lustig. Das ist natürlich auch ein rhetorischer Kniff irgendwie. Das ist eine überraschende Perspektive. Wie fühlt sich das an, von Jesus bemitleidet zu werden? Man stellt sich ja irgendwie die Frage, was sieht Jesus, was wir nicht sehen? Was sieht Jesus, was wir nicht sehen? Das ist ja so ziemlich die letzte Idee, auf die wir kommen würden, Menschen zu bemitleiden, die mehr Geld haben als wir, die erfolgreicher sind als wir, die beliebter sind als wir, was auch immer. Warum bemitleidet er uns denn? Wenn ich diesen Text richtig verstehe, dann ist die Antwort, dass dieser relative Reichtum, in dem wir leben, dieser permanente Zugang zu Genuss, ja, Glück in greifbarer Nähe, dass dieser Zustand in Jesu Augen eine Gefahr beinhaltet. Und zwar, dass wir aus diesem Zustand heraus einen Glaubenssatz entwickeln, der ziemlich ungesund und eigentlich sogar zerstörerisch ist. Was ist dieser Glaubenssatz? Was glauben wir oft genug über Glück und all das, was dahinter steckt? Ich würde sagen, unsere Glaubenssätze zum Thema glücklich sein klingen in etwa so. Erstens, es ist möglich, immer glücklich zu sein. Zweitens, ich habe es verdient, immer glücklich zu sein. Und drittens, das Wichtigste im Leben, was ich erreichen kann, ist glücklich zu sein. Erstens, es ist immer möglich, glücklich zu sein. Das heißt, wenn in meinem Leben irgendetwas nicht glücklich ist, läuft was schief. Und da muss ich was tun. Zweitens, ich habe es verdient, glücklich zu sein. Das heißt, wer meinem Glück im Weg steht, ist mein Feind. Und drittens, das Wichtigste, was ich im Leben erreichen kann, ist glücklich zu sein. Das heißt, ich werde alles dafür tun, um dieses Glück zu finden oder zu erreichen. Ich werde meine Zeit, meine Kraft, meine Beziehungen dafür verwenden. Ich weiß nicht, ob du dieser Analyse zustimmst, aber ich finde es zumindest interessant, wenn wir uns jetzt mal unsere Kultur und unseren Kontext anschauen. Die Aussage, das macht mich nicht mehr glücklich, diese Aussage ist so ziemlich der einzige Grund, den man anführen kann und man muss sich nicht erklären oder rechtfertigen. Ob du heute eine Beziehung beendest, einen Job beendest, den Glauben weglegst, was auch immer, wenn du sagst, es bringt mir nichts mehr, es macht mich nicht mehr glücklich, dann sagen alle, ja klar, ist auch irgendwie verständlich. Gut so, dass du diesen Schritt gegangen bist, ist richtig, weil du musst ja glücklich sein. Oder wie oft sagen wir uns gegenseitig diesen Satz, ach, das hast du jetzt nicht verdient. Ja, das hast du nicht verdient, dass du jetzt 2 Wochen im Bett liegst. Vielleicht sagen wir es nicht, aber denken es vielleicht häufig. Und ich verstehe auch diese Empfindung, aber verdient womit? Verdient womit? Wie kommen wir denn auf die Idee, dass wir es verdient hätten, immer glücklich zu sein? Oder wonach treffen wir denn unsere Entscheidungen? Was ist jetzt mal positiv formuliert so der entscheidende Faktor für die Sachen, die wir machen? Also bei der Arbeit zum Beispiel vor 100 Jahren hat man sich seine Arbeit nach der Frage ausgesucht, womit kriege ich Essen auf den Tisch? Wie bekomme ich meine Familie versorgt? Heute ist die entscheidende Frage, worin finde ich Erfüllung? Was macht mir Spaß? Wie kann ich mich verwirklichen? Was oder wer gibt mir möglichst viele Glücksmomente? Und ich meine es jetzt erstmal gar nicht so wertend, das ist auch zu einem guten Stück meine Herangehensweise, aber ich glaube, dass es gut ist, das mal wahrzunehmen, was eigentlich unsere treibende Kraft im Leben ganz oft ist, ohne dass uns das vielleicht so ganz bewusst ist. Und ein Autor, den ich gelesen habe, hat es in einem Artikel folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Er schreibt, die Suche nach dem Glück nimmt religiöse Züge an. Glückssuche hat existenzielle Bedeutung bekommen. Also wir haben den Anspruch, glücklich zu sein. Wir bemitleiden uns, wenn wir nicht glücklich sind. Und deswegen jagen wir mit allem, was wir tun und haben, unserem Glück nach. Und gleichzeitig scheinen wir in unserer Kultur aber so unglücklich wie noch nie zuvor. Keine Ahnung, ob du schon mal von einem Happiness-Coach gehört hast, vielleicht einem begegnet bist, klingt lustig, aber man kann sich tatsächlich in diese Richtung ausbilden lassen. Zertifizierter Happiness-Coach ist ein absolut wachsender Markt. Eine Statistik aus der Welt der Bücher, im Jahr 2000 wurden 50 Bücher mit dem Wort Happiness im Titel veröffentlicht. 2008 waren es bereits 4000. Auch das offensichtlich ein riesiger Markt. Alle wollen irgendwie happy werden. Was aber auch bedeutet, es sind offensichtlich nicht alle. Wir alle versuchen happy zu werden und deshalb geben wir Vollgas bei der Arbeit oder versuchen so eine Work-Life-Balance zu finden, um endlich glücklich zu werden. Wir versuchen Erfolg zu haben und aufzusteigen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite steigen wir aus, um endlich glücklich zu sein. Wir versuchen Party, Drogen, Sex. Wir versuchen auf der anderen Seite Minimalismus, Achtsamkeit und Yoga-Retreats. Wir versuchen Kinder und keine Kinder. Wir versuchen Monogamie und Polyamorie. Wir versuchen einfach alles, um irgendwie glücklich zu werden, aber es scheint nicht so richtig zu klappen. Ende letzten Jahres wurde in Bonn wieder der neue Glücksatlas veröffentlicht, in dem sozusagen verglichen wird, wie glücklich Menschen in Deutschland sind und welche Stadt landet ausgerechnet weit abgeschlagen auf dem letzten Platz? Berlin. Nirgendwo in Deutschland sind Menschen so unglücklich wie in unserer Hauptstadt Berlin, die eigentlich bekannt dafür ist, dass sie getrieben ist von dieser Suche nach Glück. Ja, eine Stadt, in der alles möglich ist, in der alles verfügbar ist. Oder der Psychologe und Generationsforscher Rüdiger Maas hat vor 2 Wochen in einem Interview zu seinem neuen Buch gesagt, dass wir momentan die unglücklichste Generation an Kindern seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Die unglücklichste Generation an Kindern seit dem Zweiten Weltkrieg. Kinder waren seither noch nie so unglücklich wie aktuell und das hat nicht nur mit Corona zu tun. Man könnte sagen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. In Deutschland steigt in den letzten beiden Jahrzehnten die Zahl der Menschen, die Antidepressiva nehmen, alle 4 Jahre um knapp 50%. In den USA nimmt inzwischen jeder 10. Mensch irgendeine Art von Medikament gegen Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Überforderung, Alles Mögliche. In den meisten Fällen begründet legitim, darum geht's gar nicht, aber es zeigt, dass es in unserer westlichen Gesellschaft, in der uns alles zur Verfügung steht, es uns nicht unbedingt immer besser geht. Und eine Autorin stellt die spannende Frage, warum scheinen gerade wir, die wir in einer Zeit leben von nie dagewesenem Reichtum, von nie dagewesener Freiheit, von unglaublichem technologischem Fortschritt und fast unbegrenzten medizinischen Möglichkeiten. Warum scheinen gerade wir unglücklicher zu sein und mehr Schmerzen zu haben als je Menschen zuvor? Das ist die entscheidende Frage und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt, eine Strategie zum Unglücklichsein. Und zwar möchte ich dabei gerne auf die Autorin zu sprechen kommen, von der genau diese Frage stammt. Und das ist die Psychiaterin Dr. Anna Lemke. Sie hat letztes Jahr ein viel beachtetes Buch veröffentlicht mit dem Titel Dopamine Nation. Und sie ist Leiterin der Stanford Addiction Diagnostic Clinic, hat also viel mit Menschen zu tun, die in irgendwelchen Abhängigkeiten verstrickt sind, ist auch Professorin an der Uni in Stanford. Und sie macht in ihrem Buch jetzt eine Analyse, warum Menschen gerade trotz großen Reichtums häufig unglücklich sind. Und im ersten Teil ihres Buches sagt sie im Wesentlichen, dass wir als Gesellschaft eine Strategie zum Glücklichsein verfolgen, die einfach nicht funktioniert, die nicht greift. Und sie bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Sie sagt, wir versuchen in unserer westlichen Welt glücklich zu werden, indem wir 2 Dinge tun. Erstens, wir versuchen möglichst viele Glücksmomente zu erleben. Und zweitens, wir versuchen möglichst wenig Schmerzen zu erleben. Erstens, wir versuchen möglichst viele Glücksmomente zu erleben. Sie sagt, weil wir in unserer westlichen Welt in einem Kontext leben, wo uns quasi alles zur Verfügung steht, alles in greifbarer Nähe ist, wovon wir uns irgendwie Glück versprechen. Deswegen sagt sie, hat sich unsere Definition von Glücklichsein verschoben. Und zwar, im Englischen funktioniert es ganz gut, im Deutschen finde ich es schwierig zu übersetzen. Sie sagt, es hat sich verschoben von Happiness zu Pleasure. Von Happiness zu Pleasure. Also glücklich sein bedeutet für uns nicht mehr Happiness zu erleben, vielleicht so eine allgemeine Zufriedenheit, so eine Grundfreude zu haben, sondern es bedeutet vor allem Pleasure, also einen Glücksmoment zu haben, ein Glücksgefühl zu erreichen. Ja, auf der biologisch-biochemischen Ebene, auf der sie dann sehr ausführlich arbeitet, deswegen auch der Titel, ist der Dopaminkick. Also das, was reinsetzt, wenn wir ein leckeres Baguette von Meckle essen und ein anderes gutes Essen, wenn wir eine neue Erfahrung machen, eine schöne Erfahrung machen, wenn wir eine Serie bei Netflix schauen, wenn jemand etwas von uns auf Instagram liked, wenn wir Sex haben, wenn das Paket von Amazon kommt, wenn wir ein spannendes Buch lesen, das ist so ein Stück weit unsere Definition von glücklich sein. Möglichst viele solche Momente. Und weil uns das heute in der westlichen Gesellschaft natürlich permanent zur Verfügung steht, sagt sie, können wir das natürlich permanent auch konsumieren. Wir bauen uns das immer wieder in unserem Leben ein und schauen, dass wir dieses Hoch wieder erleben. Diesen Glücksmoment, dieses besondere Glücksgefühl. Und was passiert? Wir werden abhängig davon. Wir können nicht mehr ohne dieses Hoch leben und ordnen dem sozusagen dann alles andere unter. Es dreht sich nur noch darum, wie kann ich das möglichst oft erleben? Wie bekomme ich möglichst häufig diesen Dopaminkick? Und denk jetzt bitte nicht nur an irgendwelche Drogenabhängige. Sie macht in ihrem Buch sehr deutlich, dass wir eigentlich schlussendlich alle auch im Kleinen davon betroffen sind. Und das Problem, sagt sie, ist dann nur, dass es sich natürlich um Glücksmomente handelt. Momente, ja, um so einen Moment, das hält vielleicht für 10 Minuten, das hält für eine halbe Stunde, für 2 Stunden, vielleicht auch für den ganzen Urlaub, aber danach fällt es eben wieder stark ab. Danach ist man wieder irgendwie unglücklich, weil dieser Glücksmoment, von dem man sich so viel verspricht, vorbei ist. Und man braucht dann sozusagen wieder den nächsten Glücksmoment, um so eine Zufriedenheit zu empfinden. Und deswegen sagt sie, ein tieferes Glücklichsein ist dadurch eigentlich gar nicht möglich. Sogar eher kontraproduktiv. Also das ist eine Strategie, möglichst viele Glücksmomente. Und die zweite Strategie ist, wir versuchen glücklich zu sein, indem wir möglichst wenig Schmerzen erleben. Also all das, was Jesus hier aufzählt, also das beneidenswerte Leben, ist genau das, was wir mit allen Kosten versuchen zu vermeiden. Die Trauer, den Schmerz, das Hungern, die Ausgrenzung, all das versuchen wir, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden. Und zwar nicht nur das Erlebnis, sondern auch das Gefühl. Das heißt, wann immer wir es halt doch erleben, ja, diese Welt ist nun mal auch ein schmerzhafter Ort, lenken wir uns ab. Lenken wir uns ab. Wir lenken uns ab mit dem Smartphone, mit der nächsten Netflix-Serie, mit dem nächsten Dopamin-Hit. Einfach, damit es uns besser geht und dieses Gefühl des Schmerzes erst gar nicht so groß wird. Wir scheuen Konflikte. Wir kündigen, wenn es schwierig wird. Wir gehen aus der Beziehung, wir beenden die Freundschaft. Und für jedes psychische und physische Problem gibt es inzwischen Pillen. Ja, man kann für alles Medikamente verschrieben bekommen. Ja, ich kann nicht mehr schlafen, zack, Tablette rein, wunderbar. Das Kind ist zu wild, Pille rein, wunderbar ruhig. Gerade in den USA ein Riesenmarkt. Beobachte ich aber auch in Deutschland. Wir wollen Schmerz vermeiden, was laut Lemke natürlich dazu führt, dass genau das, wo wir Glück finden würden, uns immer wieder verwehrt bleibt. Wir halten uns ein Stück weit selbst mit unserer Strategie davon ab. Also zum Beispiel menschliche Beziehungen, aus denen langfristigeres, nachhaltigeres Glück entstehen könnte, die aber eben dadurch entstehen, dass man Schmerzen teilt, dass man sich auch in seiner Schwäche aushält, auch in einer Unsicherheit, wo es beiden vielleicht nicht so gut geht. Aus diesen menschlichen Beziehungen brechen wir oft aus, weil sie nicht mehr diese Glücksmomente geben, die wir davon erwarten. Oder anderes Beispiel, die innere Ruhe, die unter anderem dadurch entsteht, dass ich mich mit dem auseinandersetze, was in mir drin passiert. Kennt das ja, ruhiger Moment, alles strömt auf einen ein. Diese innere Ruhe kann ich eigentlich gar nicht mehr erreichen, wenn ich das ständig verdränge. Wenn ich mich immer sofort ablenke oder versuche, aus diesen Momenten rauszukommen, die irgendwie schwierig oder unangenehm oder schmerzhaft sein könnten. Und Dr. Anna Lemke kommt dann in ihrem ersten Teil des Buches zu dem Ergebnis, The pursuit of pleasure and the avoidance of pains leads to pain. Übersetzt, das Streben nach Glücksmomenten und das Vermeiden von Schmerz führt zu mehr Schmerz. Und ich glaube, das entspricht durchaus unserem Erleben, unserer Realität. Und damit sind wir jetzt fast fertig mit dieser schwierigen Seite, die man erstmal verdauen muss. Ich werde noch einen weiteren Schritt aber gehen, denn das hat natürlich nicht nur mit uns selbst zu tun, sondern die These Jesu war ja, dass unsere Glaubenssätze immer auch Auswirkungen auf unser Umfeld haben. Und dazu könnte man jetzt ganz viele Themen ansprechen, wo diese Glückssuche auf Kosten anderer geschieht oder auch so einem gesunden Miteinander entgegensteht. Aber ich möchte nur ein Thema herausgreifen, nämlich die Kindererziehung. Auch da in ihrem Buch beschreibt Lemke ganz viele Klienten, die sie hat. So junge Menschen, Anfang 20, die so in ihrer Praxis sitzen und völlig antriebslos sind. Völlig antriebslos sind. Die nichts auf die Reihe kriegen, mit dem Leben komplett überfordert sind und keiner weiß so richtig, was da los ist. Keiner weiß, was los ist, denn was diese jungen Menschen auch verbindet, ist, dass sie eigentlich gute Elternhäuser haben. Eltern, die so auf psychologischer Ebene sehr gut verstehen, was Traumata auslöst und was man jetzt nicht unbedingt tun sollte. Eltern, die vorsichtig sind im Umgang mit ihren Kindern, auch empathisch sind und so weiter. Und doch verbindet all diese jungen Menschen, dass es ihnen überhaupt nicht gut geht. Und sie beschreibt dann an einer Stelle im Buch eine ihrer Sitzungen mit einem jungen Mann namens Kevin. Und ich möchte es mal kurz vorlesen, da schreibt sie: In einer unserer Sitzungen erzählte mir Kevin seine Lebensphilosophie. Ich muss gestehen, ich war schockiert. Dann formuliert sie, was er sagt. Ich tue das, was ich will, wann immer ich will. Wenn ich im Bett bleiben will, bleibe ich im Bett. Wenn ich Videospiele spielen will, spiele ich Videospiele. Wenn ich mir Kokain reinziehen will, schreibe ich meinem Dealer, er bringt mir es vorbei, ich zieh's mir rein. Wenn ich Sex haben will, gehe ich online, finde jemanden, treffe die Person und wir haben Sex. Und wie geht's dir damit, fragte ich ihn. Nicht besonders gut, sagte er. Für einen kurzen Moment machte sich Scham auf seinem Gesicht breit. Und Lemke sagt dann ganz interessant, es ist eine positive Entwicklung, dass Erziehung und Bildung immer mehr von Entwicklungspsychologie und Empathie geprägt werden. Wir sollten den Wert eines jeden Menschen unabhängig vom Erreichten anerkennen. Physische und emotionale Brutalität auf dem Schulhof und überall sonst beenden. Und sichere Orte für das Denken, Lernen und den Diskurs schaffen. Meine Befürchtung ist nur, dass wir die Kindheit von allen Keimen und störenden Einflüssen befreit haben und unsere Kinder dadurch in einer Art Wattezelle aufwachsen, ohne jede Möglichkeit, sich zu verletzen. Und damit ohne Chance, sich auf das Leben in dieser Welt vorzubereiten. Indem wir unsere Kinder vor jeglicher Anfeindung schützen, haben wir ihnen damit nicht auch eine riesige Angst davor mitgegeben? Indem wir ihnen ihr Selbstwertgefühl mit falschem Lob und fehlenden echten Konsequenzen stärken, haben wir sie damit nicht auch weniger tolerant gemacht, eine große Anspruchshaltung gefördert und ihnen blinde Flecke für ihre eigenen charakterlichen Defizite mitgegeben? Indem wir ihnen jeden ihrer Wünsche erfüllen, haben wir damit nicht auch ein neues Zeitalter des Hedonismus eingeleitet? Das ist ihre Analyse, wie sich das auswirkt, wenn wir mit dieser Einstellung auch unsere Kinder erziehen. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Es sind nicht ganz so viele Eltern da. Heute kein Kindergottesdienst. Ich selbst verstehe das rational. Ja, Helikoptereltern sein ist jetzt nicht so gut. Und trotzdem kommt immer wieder raus, dass diese Annahme, die tief in mir drin ist, eben doch dieser Glaubenssatz ist, dass es bei Erziehung darum geht, möglichst viele Glücksmomente zu schaffen und möglichst wenig Schmerzen für das Kind zuzulassen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als mein älterer Sohn im vorletzten Jahr vom Kindergarten ganz geknickt nach Hause kam, weil einer seiner Spielkameraden ihm gesagt hat, dass er blöd sei und dass er nicht mehr sein Freund sein will. Am liebsten wäre ich sofort mit ihm in den Kindergarten gefahren und hätte diesem kleinen Bengel mal erklärt, wie toll mein Sohn ist und was für ein Vollidiot er eigentlich ist. Das waren damals meine Gedanken. Und ich habe sofort überlegt, okay, wie kann ich meinem Sohn jetzt wieder aufmuntern? Welche Glücksmomente kann ich ihm verschaffen, dass er das ganz schnell wieder vergisst? Ich wollte ihm diese Unannehmlichkeit sofort nehmen. Sofort nehmen. Natürlich habe ich es gut gemeint. Aber was mich in diesem Moment angetrieben hat, war diese Vorstellung, guter Vater zu sein, bedeutet, jeglichen Schmerz zu vermeiden und möglichst viele Glücksmomente zu schaffen. Ich glaube, das steckt zutiefst in uns drin. Ja, sofort zu agieren, wenn das Kind schreit, dass es ihm bloß gut geht und bloß kein Trauma entsteht. So, jetzt habe ich einen sehr ausführlichen Ausflug zur Dr. Anna Lemke gemacht, was sie beschreibt. Und ich glaube, es geht in eine sehr, sehr ähnliche Richtung wie das, was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat. Seine Aussage ist eine ganz starke Warnung, dass wir aus den Dingen, die hier aufgezählt sind, Geld, Besitz, Genuss, Erfolg, Beliebtheit, dass wir uns daraus tiefes, anhaltendes Glück versprechen. Jesus sagt, die Gefahr für Reiche und für Genussmenschen, wie wir das alles sind in der westlichen Kultur, ist, dass wir quasi das Glück immer so vor der Nase haben, wir sind immer ganz nah dran, wir haben vielleicht auch schon genug davon erlebt, dass wir sagen, davon will ich mehr. Aber Jesus sagt, das Ganze lässt uns letztlich auf einem Weg oder setzt uns auf einen Weg, der immer eine größere Leere entstehen lässt. Jesus sagt, wer jetzt satt ist, der wird hungern. Wer jetzt lacht, der wird weinen. Und aus diesen Sätzen kommt nicht klar hervor, wann das passiert, wie das passiert, aber die Grundaussage ist eindeutig. Wenn wir darauf unser Lebensglück setzen, dann wird uns das bitterlich enttäuschen. Bitterlich enttäuschen. Und das ist eine große Herausforderung, diese Aussage, an unsere moderne Gesellschaft. Die Frage ist natürlich, was ist die Alternative? Und darüber reden wir die nächste Woche. Okay, noch zwei kurze Schlusssätze. Wenn wir den christlichen Glauben halbwegs ernst nehmen, dann sagt er uns im Wesentlichen, dass Gott diese Welt geschaffen hat mit all dem Genuss, der zu finden ist. Und dass alles auch wunderbar ist und dass er uns das alles auch gönnt. Christlicher Glaube bedeutet nicht, dass Genuss an sich automatisch ein Problem wäre oder dass Geld automatisch ein Problem wäre. Sondern es zeigt, wie diese Welt geschaffen ist, mit all ihrer Schönheit, mit den Dingen, die man genießen kann, dass es Gott durchaus auch um Glück und um Freude geht. Das lässt sich nicht anders erklären, als dass das auch Teil seiner Vision für uns ist. Der christliche Glaube sagt aber auch, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und sogar für uns gestorben ist, weil er uns erlösen muss. Erlösen muss von den tiefsten Dingen, die uns antreiben. Von den Dingen, in die wir uns immer wieder verrennen, die uns selbst nicht gut tun und die den Menschen um uns herum nicht gut tun. Dass so eine neue Perspektive, eine Heilung reinkommen muss. Also Gott will unser Glück, aber es sieht scheinbar anders aus, als wir denken. Und wenn wir jetzt noch ein letztes Mal Anna Lemke nehmen, dann muss sich dieses nachhaltige Glück offensichtlich nicht um Glücks- oder Genussmomente drehen, sondern eine Freude sein, die irgendwie grundlegender ist. Und deswegen kann es in Gemeinde auch nicht darum gehen, Ereignisse zu schaffen, bei denen Dopamin ausgeschüttet wird. Ich beobachte ganz ehrlich in vielen Gemeinden da eine Tendenz hin. Es geht darum, religiöse Erlebnisse zu schaffen, die Dopamin ausschütten. Aber wenn ich Jesus hier richtig verstehe, dann geht es um etwas mehr. Dann geht es um eine andere Form, um mit Schmerz und um Glück umzugehen. Dann geht es um eine Quelle von Glück, die weit darüber hinausgeht. Und interessant ist, dass Jesus im ersten Beruf sagt, ihr Reichen, ihr habt euren Trost schon gehabt. Und dieses Wort Trost ist das gleiche Wort, das Jesus im Johannesevangelium verwendet, wenn er über den Heiligen Geist spricht, darüber, dass Gott uns nahe gekommen ist. Er sagt, der Trost und der Trost. Das Problem ist, ihr denkt, der Trost ist alles. Es gibt nur diesen einen Trost. Und deswegen haut ihr euch alles rein, damit ihr diesen Trost bekommt. Aber es gibt noch einen anderen Trost, der so viel größer ist. Und darum geht es jetzt wirklich nächste Woche. Amen.